Die zwei Legenden sind zurück am Mikrofon. Nico Horne und Stefan Binder. Klüger und breitgebohrter als je zuvor.
Stefan, ich glaube zwar, man darf sich selber nicht als Legende bezeichnen, aber ich nehme das mal so hin. Wir arbeiten weiter an dem Status.
Ich finde, man darf sich selber nicht klein machen.
Das stimmt auch. Ja? Das stimmt auch.
Und ja, wir haben eine Comeback-Folge. Nur Legenden haben Comebacks.
Okay, dann will ich es mal so gelten lassen. Ich finde, man hat so ein bisschen gebraucht, um sich wieder einzugrooven, aber ich denke, wir kommen wieder ins Laufen. Bisschen mehr Struktur, bisschen mehr Redeanteil für dich, bisschen weniger Monolog von mir. Aber du hast ja einige Möglichkeiten gefunden, das zu unterbinden. Und ich glaube, dann wird das.
Sehr gut. In diesem Sinne, viel Spaß mit Folge 10 von Muscle and
Brain. Muscle and Brain. Zwei, die sich nie gesucht, aber gefunden haben. Der Podcast von Stefan Binder und Nico Horne.
Nico, ich grüße dich.
Stefan, hi.
Langes her.
Halbes Jahr ungefähr, ja, oder?
Kleine Pause gehabt. Irgendwie aber schön, wieder hier mit dir zu sitzen.
Ja, ja, als wären wir nie weg gewesen. Wir wollten ja eine kleine Comeback-Folge starten heute.
Ja, kann man nach einem halben Jahr machen, oder? Und nach 9 Folgen ganz groß Comeback starten.
Wir wurden ja auch schon teilweise angesprochen, was ist los, ne?
Die wildesten Gerüchte gingen ja rum. Hassen sie sich? Sprechen sie nicht mehr miteinander? Hat einer den anderen beklaut? Was war los?
Was ja bei deiner Vergangenheit nicht unwahrscheinlich wäre. Sorry, nein.
Wir sind wieder drin.
Nein, aber genau, es ist, Insta ist ja eine reinste Triggermaschine und ich wollte dich ja zurückholen. Also habe ich gesagt, ja, die Leute haben gefragt, was ist denn mit dem Podcast? Sag ich, ja, der Stefan, der hat sich da nicht so mehr drin gesehen und es war nicht so die Richtung, die er wollte. Aber wer ich habe da Bock aufs Thema. Na, also wer aufs Podcast-Thema generell, also wer Bock hat und was starten will, soll auf mich zukommen. Ja. Und dann hast du mir geschrieben, das hat irgendwie FOMO in dir ausgelöst. Also FOMO steht für Fear of Missing Out, ne? Und dann haben wir gedacht, komm, in einem halben Jahr hat man sich auch weiterentwickelt und haben das mal ein bisschen reflektiert, an was lag es denn überhaupt, und vielleicht ja, war nicht ganz klar, in welche Richtung wir wollen, und dann hat es eigentlich schnell wieder zusammengeführt. Ne? Ich sage ja immer, Kommunikation ist alles bei sowas.
Ja, wir haben ja ein bisschen, oder bevor wir den Podcast gestartet haben, ging es ja auch ein bisschen damals darum, wie soll der Podcast aufgebaut sein, und ein ganz großes Kriterium von mir war, weil ich mir da extrem doof dabei vorkomme, dass ich keinen Coaching-Podcast haben will. Ist natürlich eine super Idee, dann einen Podcast mit einem Coach zu starten. Aber ja, die Überlegung war halt so ein bisschen weg von diesen, ich habe mich so ein bisschen unwohl gefühlt, kann man ja sagen, ja, Lebensweisheiten, Ratschläge zu erteilen, mhm, und wollte einfach so ein bisschen mehr aus eigenen Erfahrungen und Stories erzählen. Und wenn sich daraus jemand was zieht, ist ja alles cool, aber so dieses mit dem erhobenen Zeigefinger irgendwie Ratschläge erteilen, ist nicht so mein Style. Du bist Coach durch und durch, du bist sozusagen nicht sparsam an Ratschlägen und an gut gemeinten Tipps. Und das war so ein bisschen der Punkt, wo ich mich dann immer mehr an diese Interviewrolle zurückgezogen habe und gemerkt habe, okay, ist nicht so meins. Und da mussten wir uns jetzt einfach, oder ich mir vor allem, so ein bisschen klar werden, wie könnte der Podcast aussehen, dass er auch mich irgendwie abholt, dass er auch mir noch ein bisschen mehr Spaß macht, weil das Format Podcast an sich finde ich ziemlich geil. Und ja, da hatten wir dann einige Gespräche mit ganz offenem Visier, haben uns da echt gut auch so ein bisschen gegenseitig feedbacken können. Und ja.
Man entwickelt sich ja auch weiter, ne? Witzigerweise, manche Folgen kommen mir jetzt schon wieder so weit zurück vor, oder es tut sich halt so viel und man entwickelt sich weiter. Und ich glaube, klar, da waren wir ja beide gefordert. Oder wenn man sagt, ich möchte auch mehr Redezeit als andere, muss man sich ja auch einbringen. Mhm. Ne? Man zieht sich ja dann auch bewusst manchmal in die Interviewrolle so ein bisschen zurück. Das ist die Dynamik. Ne? Wenn der eine sich gern reden hört, wir haben schon gesagt, so Richard David Precht und Markus Lanz, ne? Der eine hört sich gern reden und der andere ist der Moderator. Ne? Dann entwickelt sich die Dynamik. Aber das kann man natürlich an verschiedenen Stellen auch ein bisschen durchbrechen.
Also um es kurz klarzustellen, weil viele können sich es wahrscheinlich nicht denken. Du bist Richard David Precht in diesem Beispiel, oder?
Genau. Ja. Das praktisch,
der sich gern reden
hört. Weil es dann von abdriftet, der eine hält sich für den Philosoph. Ne? Nee, ganz wichtig, und das sehe ich auch genauso wie du. Auch da hat das halbe Jahr geholfen. Ich glaube, die beliebtesten Folgen und am besten ist, wenn wir authentisch von uns berichten, wie wir die Welt sehen, und da kann sich jemand was rausziehen. aber ich muss mir das sparen. Das war ja auch nicht Absicht. Du sagtest ja, das ist dann Coaching durch die Hintertür von dir. Aber das ist ja meine Persönlichkeit. Mhm. Ich bin immer ganz stark, pass auf, die Sachlage ist so und so und deswegen würde ich euch das und das empfehlen, was ihr im Alltag dann machen könnt. Das ist halt ganz stark bei mir verankert. Ist ja auch nicht schlimm. Dann hat man ja den richtigen Job gefunden. Aber es war nicht genau das Richtige für den Podcast, was du wolltest, sondern eher Leute, so sehen wir die Welt. Und vielleicht kann sich da irgendjemand was rausziehen, indem er sich reflektiert, was sind seine vielleicht Glaubenssätze aus der Kindheit übernommen, sind die richtig und so weiter und so weiter.
Ja, wir haben ja so ein bisschen gesagt, dass die Themen an sich spannend sind, oder das war zumindest mein Feedback, dass ich die Themen schon spannend finde, aber manchmal so ein bisschen schade fand, dass wir uns nicht sozusagen an persönlichen Stories daran abgearbeitet haben, sondern mehr an, ja, so ein bisschen, sag ich mal, Galileo-Style irgendwie über das Thema an sich geredet haben. Und das ist auch was dir liegt. Also du bist ja auch jemand, vor jeder Podcast-Folge ziehst du dir nochmal 3 Sachbücher rein.
Habe ich heute nicht gemacht.
Ja. Habe ich heute nicht gemacht, ja. Hast dir aber sonst immer irgendwelche Stellen rausgeschrieben und konntest da wirklich auch prähistorisch aufzeigen, warum der Mensch Mut oder Neid oder sonst was verspürt. Und das soll ja auch nicht ganz fehlen. Also wir haben ja auch heute gesagt, wir sprechen passend zum Thema so ein bisschen über Feedback-Kultur, über Ego, über Kritik, wie nimmt man sie an, wie gibt man sie? Ja,
Selbstreflexion.
Genau.
Ganz wichtig.
Und ja, wir haben so ein kleines, also es gibt auch ein paar Neuerungen. Und eine davon ist, dass wir gesagt haben, wir wollen ja dem Nico auch nicht seine Erklärbär-Laune wegnehmen. Von daher darfst du ab sofort zu jeder Podcast-Folge das Thema einmal erklären, Nikos Wissen in 100 Sekunden. Und danach geht's nur um unsere persönlichen Erfahrungen und persönliche Geschichten.
Ich probier's.
Sollen wir mal starten?
Nikos Wissen in 100 Sekunden.
Ja, warum ich denke, dass Selbstreflexion und Feedback, auch annehmen und Feedback geben, so schwierig ist, liegt natürlich auch in unserer Evolution begründet. Weil wenn jemand kritisiert wird, nimmt er das sehr schnell als Kritik gegen seine Person und hat Angst, abgelehnt zu werden und aus der Gruppe verstoßen zu werden. Und das haben wir ja schon in anderen Folgen besprochen. Wenn du aus der Gruppe verstoßen wirst, das hat evolutionär dann zur Folge, es kann lebensbedrohlich sein für dich. Das triggert uns extrem, weil wenn du aus der Gruppe verstoßen wirst, dann hast du weniger Zugang zu Nahrung, weniger Zugang zu generell zu Sicherheit und weniger Zugang zu Paarungsmöglichkeiten. Du wirst es ahnen, weil dann warst du aus der Gruppe quasi verstoßen und musstest dich alleine durchschlagen. Und diese Angst, die steckt ganz tief in uns. Deswegen ist Kritik anzunehmen und vielleicht sogar positiv zu sehen ganz, ganz schwer.
Okay. Keine 100 Sekunden, aber wir arbeiten.
Wie lang war das?
Ja, das war vielleicht 40 Sekunden lang. Aber wir tasten uns langsam ran, ist ja okay.
Achso, ich dachte, ich soll schneller machen, aber ich kann weiterreden.
Du hast 100, also ich gebe dir 100 Sekunden Zeit, wenn du sie nutzt, ist cool.
War das nur 40?
Das waren um die 40, ja.
Alles klar, easy.
Aber ich versuche es kurz zu halten. Ich finde es ziemlich gut auf jeden Fall, ja.
Danke.
Ja, wie ist denn bei dir in deinem Alltag? Also du bist ja sozusagen beruflich jeden Tag mit Feedback und jeden Tag mit, ja, vielleicht auch Kritik irgendwie. Hast du zu tun? Du hast
jedem auf Augenhöhe. So, der jüngste Interessent gerade von mir, der ins Coaching möchte, ist 14 und mein ältester Klient ist 59. Und du musst jedem mit dem gleichen Respekt begegnen und ganz wichtig ihm klar machen, sein Ziel ist auch dein Ziel. Dann geht es. Und so in der Zusammenarbeit merkst du schon manchmal, du musst natürlich aufpassen, weil du gibst natürlich Feedback und kritisierst teilweise auch, aber du musst es immer sofort mit positiven Vorschlägen verbinden, wie man es anders umsetzen könnte, ganz, ganz entscheidend. Und derjenige nimmt es dann meistens auch an, weil von Anfang an muss man ja klären, das machen wir auch schon im Erstgespräch, es ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht in ein Coaching geht, um zu beweisen, ich weiß auch was. Das wird uns nicht weiterbringen, sondern ganz, ganz entscheidend ist, wer den Hut auf hat. Mhm. Und du bezahlst da extra jemand, der sich dann 15 Jahre das Wissen aufgebaut hat, dass er dir ja sagt, er gibt dir eine Entscheidungshilfe. Und das ist in zur Zeit, dass man sich jemand holt, wo man die Entscheidung auslagern kann. Also du schonst praktisch deine gedankliche Kapazität, fragst links oder rechts.
Aber was glaubst du, woran es liegt? Also wir müssen jetzt ja nicht Name-Dropping machen, aber wir kennen ja beide einen Coaching-Teilnehmer, einen ehemaligen von dir, der sozusagen dein Coaching einsteigen wollte und der von Anfang an sozusagen alles anders interpretiert und alles anders gemacht hat, als du es ihm als Coach vorgeschlagen hast. Was glaubst du, woran liegt das, dass man sich sozusagen auf der einen Seite einen Coach holt und auf der anderen Seite dann von Anfang an nicht bereit ist, einen Punkt zu befolgen, sondern jede Regel gleich mal anders auslegt und
das ist
erster Tag im Coaching ist gleich Cheat Day und
es ist praktisch so, du bist ja in die Idee verliebt, ne, einen Coach zu haben und Ergebnisse zu haben, aber natürlich nicht in den Prozess. Du bist nicht bereit, die nötigen Schritte im Alltag zu unternehmen. Die meisten, die sich bei mir melden, die wollen das. Die sagen auch, du ganz ehrlich, ich melde mich ja auch, weil ich will, dass mir jemand in den Arsch tritt. Und dann weiß ich ja genau, okay, das ist ja eigentlich richtig, weil du kannst ja nicht nur streicheln, wenn jemand auch sagt, pass auf, dazu bin ich nicht bereit und dazu, dann musst du zu viel abspecken. Weißt du, du kannst ja auch hier und da sagen, pass auf, wenn das dir nicht passt, da musst du das nicht so 100% machen. Das ist ja auch ein Lifestyle-Coaching, kein Wettkampf-Coaching mit einem festen Termin. Aber wenn derjenige bei jeder zweiten Maßnahme sagt, ach du, ob das bei mir richtig ist und ich kann nicht. Und wahrscheinlich, ich vermute, du sprichst von dir selbst.
Nee, tatsächlich nicht.
Ah, okay.
Von einem gemeinsamen Freund von uns.
Ah, jetzt. Genau. Pass auf, das war nicht ganz so krass. Ich meine, bei dir
war es. Ach, bei mir war es am krassesten.
Nein, das war ja auch. Sag mal, es war ein Versuch. Du musstest ja nicht so krass in ein Programm einsteigen. Das war auch schon viele Jahre her. Jetzt bin ich dabei. Sorry, ich stand auf dem Schlauch. Das ist aber ganz typisch. Pass auf, das ist so rum. Ich habe ja das ausgeweitet, ein Stück weit. Aber wir reden schon wieder nur über das Coaching. Aber du hast gefragt.
Alles gut.
Kann ich jetzt nichts dafür. Es geht darum, ich habe mich natürlich von der ganz krassen Fitnessszene bis in Richtung Mainstream geweitet, weil es da auch viele Leute gab, die was machen wollten. Und bei Leuten, die diesen Reiz noch nicht so gewöhnt sind, hast du sehr tolle Chancen für Fortschritt. Ne? Also je fortgeschrittener du bist, desto langsamer wird deine Kurve. Und derjenige sagt, ich finde das cool, ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten. Aber da fällt es dann hinten zusammen. Der Lifestyle ist ein ganz anderer. Also dieses Fitnessthema ist im Lifestyle nicht integriert, sondern man geht gern essen, man hat halt schicke Anzüge an. Das ist okay, wenn die ein bisschen besser sitzen, aber so ein Sixpack ist eigentlich auch übertrieben. Also
du weißt, aber wie ist denn bei dir? Also du bist ja auch jemand, der schon auf der Wettkampfbühne stand, der da auch ein Coaching hatte. Bist du jetzt jemand, der sagt, kannst du dich coachen lassen oder geht da dein Ego mit dir durch?
Ja, das ist Challenge. Also auch, es ist noch die Frage dieses Jahr in der Vorbereitung ab Juni, lasse ich mich coachen oder mache ich es selber? Ich glaube, ich könnte es abgeben, weil wenn ich nämlich einen Coach nehme, will ich genau das, dass ich meine mentale Kapazität habe für andere Dinge, für meine Kunden, für meine Familie, für meinen Alltag und mir knallhart sagen lasse, was Sache ist. Ich weiß auch aus meinem ersten Coaching, wie die ticken, aber davon habe ich mir manches rausgezogen, was ich gut fand und manches nicht. Mentoren waren extrem wichtig, diese Profi-Coaches, die ich hatte. Was mir nicht gefallen hat bei dem, aber das musst du ein bisschen akzeptieren, ist, dass die keine Zeit haben für Erklärung. Also ich sage immer so, ich schicke den Leuten eine kleine Sprachnachricht und erkläre die Maßnahme, weil mir ist Wissenstransfer wichtig. Da ist so dieser verloren gegangene Lehrer, weil ich will, dass derjenige danach allein auch gut laufen kann. Das ist mir jetzt wichtig. Aber das machen die nicht. Die haben so viele Kunden und machen das so bam, 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 dass die Maßnahme wird gesagt, du kannst dir selber ableiten, woher kommt, wozu ist das gut oder warum macht er das. Aber der hat keine Zeit, irgendwas zu erklären. Gar keine Zeit.
Ja, ist bei uns im Endeffekt auch nicht anders. Also wir haben auch Kunden, wir sind ja auch in einem Bereich tätig, sage ich mal, wo viele Kunden gar nicht durchsteigen, was wir genau machen im Detail. Und da gibt es auch wirklich Kunden, die wissen, wir machen einen guten Job, die wissen, ich zahle Betrag X und lasse die Jungs einfach machen. Die Ziele sind besprochen und definiert, die Jungs und die Mädels natürlich. Und du hast andere Kunden tatsächlich, würde ich sagen, am ehesten irgendwie aus dem akademischen Milieu. Also je höher der Bildungsgrad auf dem Papier, desto beratungsresistenter und desto mehr von sich selbst überzeugt sind Kunden, hätte ich jetzt mal so behauptet. Und da hast du auch das Gefühl, du redest oft gegen eine Wand und hast keine Chance, mit den besseren Argumenten sogar irgendwie zu überzeugen. Und das ist auch manchmal schwierig. Also das ist auch ein Thema, wo ich manchmal so ein bisschen... Ja, wo du irgendwann auch abgeben musst, wo du irgendwann auch abhaken musst und sagen musst, okay, wir haben es jetzt 5-mal versucht, irgendwie den Kunden in eine gewisse Richtung zu lenken, 5-mal versucht, irgendwie zu beraten. Irgendwann musst du auch sagen,
stumpfst mein Gott, auch
dann,
ab.
Dann mach. Dann
stumpfst mach du einfach. Auch, stumpfst du auch ein bisschen ab, dass du sagst, ich bin nicht mehr so offen und enthusiastisch wie früher, dass ich da jeden umdrehen muss. Weil das Schlimme ist ja, da geht es ja auch um wirklich eine Investition fürs Unternehmen. Und die suchen sich zwar, die Beratung kommt zu dir, aber sind ja total biased, total festgelegt in ihren Grundeinstellungen. Sagen, nee, das braucht man nicht und das braucht man nicht. Weil dann, da würde bei mir auch innerlich sehr schnell der Rollladen runtergehen und sagen, ja, was kommst du überhaupt?
Ich habe tatsächlich die positive Eigenschaft, dass ich bei jedem Projekt, was neu reinkommt, erstmal wieder 100% motivated bin. Aber was inzwischen schon abgenommen hat, ist sozusagen die Dauer, bis es dann auch kippt. Aber jetzt nicht mal irgendwie, also da kriegt der Kunde von uns nicht irgendwie schlechte Ergebnisse, sondern er kriegt halt, was er will. Wir machen halt die Webseite im Zweifelsfall schön, aber nicht funktional, wenn man sich darauf nicht einlässt. Ja. Ist unserer Meinung nach dann nicht das beste Ergebnis, was er haben könnte. Aber wenn du 5-mal in Meetings versuchst, irgendwie zu erklären, die Richtung wäre irgendwie ein bisschen smarter und wir glauben, da gibt es mehr zu holen und er sagt, nee, dann muss er irgendwann irgendwie Frieden damit schließen. Am Anfang war das übel. Also am Anfang war das schon so ein Thema, ich weiß noch, wir haben für die, kann ich ja mal aus dem Nickerchen plaudern, wir haben ja für die Tower Stars vor vielen Jahren ein bisschen Marketing, ein bisschen Werbung gemacht, Sponsoren auch begleitet. Mhm. Und da haben wir ein komplett neues Design für die Tower Stars entwickelt. Wir haben Fotos geschossen von allen Spielern, hatten richtig geiles, die Macht im Süden hieß es damals, das kam von uns. Und hatten so Schrift auf so Motiven auf einem roten Hintergrund. Und ich weiß noch, wir haben, also da war ich hundertprozentig drin, da war ja auch noch Selbstständigkeit ganz frisch, ein cooler Kunde, wo du dich auch austoben kannst. Und dann arbeiten die Tower Stars ja mit vielen Ehrenamtlichen zusammen. Und ich dachte, okay, ist cool, ist ein Verein, da braucht es sozusagen auch solche Leute. Aber das war dann so ein bisschen eine Schwierigkeit dahingehend, dass du die Leute halt auch dementsprechend irgendwie nicht zu sehr bestimmen kannst, sondern halt auch ein bisschen laufen lassen musst. Und bei einem Spiel war dieser rote Schriftzug auf der LED-Leinwand orange hinterlegt. Und da bin ich auch schier ausgerastet und dachte mir so, mein Gott, wie. Und war richtig emotional und war richtig angefressen und gekränkt. Und inzwischen denke ich mir so, dann wird es halt nicht unsere Referenz, dann stehen wir halt nicht als Agentur, die es umgesetzt hat im Impressum. Dann sind wir aber auch raus, dann ist nicht unsere Verantwortung.
Absolut. Ja. Ne? Das war ja auch noch die Zeit, war so ein bisschen eine Diskrepanz. Ne? Der Stammverein, wo viele Ehrenamtliche waren, und dann war die Spielbetriebs GmbH schon ausgegliedert, die wollte sehr professionell sein. Ja, und dann hat man teilweise aber trotzdem noch ein bisschen so die Sachen von früher, ne? Dass man dem Eismeister gut zureden muss, dass das Eis nicht zu dick macht, dass man die Sponsoren überhaupt sieht drunter, weil wenn die zahlen, sollte man sie auch sehen und dass das Eis nicht so dick ist. Es wird ja noch verkratzt während dem Spiel und so, ne?
Schwierig, da kommen auch echt Egos zusammen. Also das haben wir auch gemerkt, dass es halt schon ein Ding ist, wenn sozusagen jemand sich seit 15 Jahren irgendwie ehrenamtlich um ein Thema kümmert und dann kommen zwei junge Zeucher rein, wie wir damals, und wollen irgendwie alles von links auf rechts krempeln. Das haben wir krass unterschätzt, dass das auch wirklich Fingerspitzengefühl erfordert und irgendwie, ja, auch irgendwie Feedback mitnehmen.
Voll.
Irgendwie eine coole Kultur. Und dass es nicht sozusagen reicht. Also wir hatten ja damals immer sozusagen das beste Ergebnis im Sinn und hatten es ja nur, haben es ja gut gemeint, wenn man so will. Aber klar, du hast immer Egos, du hast immer Leute, die sozusagen sich dann übergangen fühlen oder irgendwie hinten angestellt. Und das ist schon echt ein Thema, was ich glaube, jeden irgendwie in seinem Alltag so ein bisschen begleitet.
Total. Ich meine, bei uns beiden ist es ja auch so, ich denke, dass wir unterschiedlich umgehen. Ich würde auch behaupten, dass du mehr oder besser mit Feedback umgehen kannst noch. Das ist so eine Sache, wo ich an mir arbeiten muss, wo ich schneller hochfahre oder wo ich vielleicht, ich weiß, dass mein Ego relativ groß ist, aber mittlerweile habe ich gelernt, mit klar zu kommen.
Du hast schon mehr Testo in deinem Körper als ich, von daher
ist das auch verständlich. Vielleicht liegt es daran, ja, kann durchaus sein. Ist so, man vielleicht so gewisses Reviergehabe oder sagen, ich muss Recht haben, spielt vielleicht mit. Aber nee, man muss da immer aufpassen und mit der Zeit oder über die Jahre, wenn man vielleicht auch so ein bisschen was liest oder überhaupt weiß und reflektieren kann, das Ego bin nicht ich, sondern es ist dieser Gedankenapparat, der immer läuft. Ja. Und ab und zu musst du dich mal kurz rausnehmen. Das hat ja auch so ein bisschen mit Impulskontrolle zu tun, dass du nicht gleich reagierst. Atme kurz durch und überleg dir, war das jetzt wirklich so krass gegen dich gemeint? Weil dein Ego will ja immer wichtig sein. Mhm. Das ist, und du lernst ja auch, gerade wenn du dieses Marketing machst, wie ich, ein bisschen über Social Media und mit Menschen arbeitest, du lernst mehr über dieses Thema Social Dynamics kennen. Und es ist ja alles nur ein Spiel um Aufmerksamkeit eigentlich. Mhm. Jeder möchte wichtig sein, jeder möchte geschätzt werden. Und wenn das in Frage gestellt wird, dass du nicht geschätzt wirst oder dass du nicht wichtig bist, dann reagiert man ganz stark. Voll. Und das muss man oft so ein bisschen im Zaum halten. Weil jeder Streit entsteht eigentlich so, dass sich die Egos reiben. Mhm. Und du musst tief durchhören und sagen, pass auf, lass dich nicht triggern, das ist jetzt ganz easy, aber das ist schwierig. Ne? Ich merke es ja immer, was abgeht, allein auf dem Social Media. Das ist ja eine riesige Plattform und Spielplatz, wo alle nur ihre Aufmerksamkeit kriegen.
Viele, wo auch alle posten, auch wenn sie es nicht zugeben, um sozusagen ihr Ego irgendwie Bauchpinseln
natürlich zu lassen. Natürlich, es ist ja nur ein Gepose. Ja. Du zeigst ja eine Zusammenstellung von Highlights, du zeigst ja nicht die Sachen, die nicht gut gelaufen sind, sehr logisch. Und somit musst du aufpassen, das ist so Jahrmarkt der Eitelkeiten und musst aufpassen, dass dich keiner angegriffen fühlt. Und da muss ich mich auch mit einbeziehen, ne? Dass man nicht gleich denkt, boah, was glaubt er überhaupt, wer er ist, dass er mir, sondern musst ja ganz offen bleiben, solange es sachlich und fair formuliert ist. Da bin ich dann wirklich mittlerweile offen, aber es darf nicht so mit Disrespekt rüberkommen, weil die Leute trauen sich da relativ viel, ne? Als würden sie vielleicht im offenen Gespräch nicht sagen. Aber
wenn sie wie ich jetzt hier vor dieser massiven Erscheinung sitzen würden.
Genau, ja, du bist ja auch nicht gerade so ein Mini-Häufchen, du bist ja auch eine Wand, ne? Genau.
Ja. Das hast du nett gesagt. Also, du bist halt eine definierte Wand und ich bin halt eine Wand.
Bei mir sieht man die einzelnen Steine noch so.
Genau, du bist eine Backsteinwand, wo man das Fachwerk freigelegt hat und ich bin halt so betoniert.
Ja. Aber ja, gutes Beispiel. Genau. Aber nee, das bleibt eine lebenslange Challenge, dass man sagt, pass auf, ich kann das konstruktiv aufnehmen, ich entwickle mich weiter und ich nehme das nicht so als Angriff, weil Leute, die das gar nicht reflektieren können, die immer jede Kritik nur ablehnen, die entwickeln sich ja nie, weil da fehlt jede Selbstreflexion. Das ist ganz, ganz schwierig. Und das kann man bei vielen Leuten beobachten, finde ich. Das ist die, wo immer andere schuld sind, ne? Also haben wir auch schon diskutiert in vorangegangenen Folgen, weil das Ego möchte sich rausstellen, das möchte wichtig sein. Und wenn es nicht über Erfolg wichtig sein kann, dann versucht es das über Misserfolg. Mir wurde besonders übel mitgespielt und Opferrolle. Da verfällt man dann rein. Das ist eigentlich immer das gleiche Schema.
Ich habe einen Satz aus meiner Kindheit, der mich krass geprägt hat, ohne dass der, glaube ich, sozusagen, also es gibt ja Sätze, die Eltern ihren Kindern mitgeben, wo sie auch wirklich sozusagen ihren Kindern sagen, jetzt pass auf, ich gebe dir eine Weisheit fürs Leben mit, aber das war eher so ein Satz, der immer wieder mal so nebenbei fiel und der mich schon echt geprägt hat. Meine Mutter hat immer gesagt, du kannst zu jedem alles sagen, solange du es respektvoll machst. Gibt es bei dir, also hast du das auch sozusagen schon immer interessiert? Du bist ja heute schon ein reflektierter Typ, der irgendwie selten übers Ziel hinaus schießt, sondern schon auch reflektiert mit anderen umgeht, auch sehr empathisch prinzipiell
meistens sein kann. Meistens schon. Ich kann schon über das Ziel hinausschießen.
Aber ist das schon immer so oder hast du das irgendwann gelernt? Also hast du auch sozusagen von Kindheit an schon irgendwie
das mitbekommen? Dass es schon eine Typsache ist, dass man das in der Kindheit schon lernt. Mein Vater war da auch so. Der war auch eher empathisch und reflektiert. Meine Mutter eigentlich auch. Aber es gibt immer mal wieder so Momente, wo es mit einem durchgeht. Mhm. Ich hatte das neulich mal wieder, übrigens fällt mir jetzt gerade ein, hatte ich schon seit 2 Jahren oder so nicht mehr. Ich hatte voll Traffic Rage. Und das ist ja was, wo dein Ego so abdreht. Also gibt's ja Beispiele und Videos im Netz. Das sind ja ganz normale Leute, die im Verkehr einfach kurz durchdrehen, weil du dich auch wahrscheinlich bedroht fühlst kurz. Das ist eine Situation, die du nicht einordnen kannst. Und es hat wirklich geendet. Ich bin ja ausgestiegen und habe den Typ angeschrien und hab schon gesagt, ich zieh dich gleich aus dem Auto. Und das war so ein Älterer, der hat noch gesagt, ja mach doch und hat es aufgeheizt. Und die Leute sind schon stehen geblieben so und hat sich dann verabschiedet. Es ging dann noch so ohne Handgreiflichkeit und ich bin weitergefahren. Aber der Puls war ja auf 180 da bist du ja im Auto gesessen kurz. Und hast so überlegt an der nächsten Ampel und bist runtergefahren und dachtest so, wow, okay, ich habe richtig Blutdruck gerade gekriegt. Und den Typ, den kanntest du vor 2 Minuten noch nicht, der hat dir und deiner Familie noch nie was getan und du hättest ihm fast eine reingehauen, bleib mal locker. Und es ist schon witzig, wie schnell man hochfahren kann bei sowas. Mhm. Weil klar, und auch ist es ja witzig zu sehen, wie andere agieren, auch einfach der andere Autofahrer, der normalerweise friedlich ist, aber man fühlt sich so bedroht und dann ist doch dieser Schutz da, dieser Autoraum, das wird ja vielleicht auf der offenen Straße nicht mal und dann passieren Situationen. Also gibt ja Videos, wo wirklich der eine geht zu seinem Kofferraum, holt einen Baseballschläger und schlägt dem anderen
die Scheibe ein. Die ganzen russischen Dashcam-Videos.
Ja. Genau, also sehr, sehr spannend. Also hatte ich schon lange nicht mehr, habe ich nur gedacht, hei, wie konnte dich denn so triggern? Das war an dem Tag falscher Moment und wo der so dicht aufgefahren ist, fing fast an mit drauf und hat gehupt und dann in dem Moment bist du nicht mehr bei dir und ich bin wirklich ausgestiegen und das war ich sonst nie.
Es gibt so ein kleines Stück Verbindungsstraße zwischen Beinfurt und Weingarten, wo ich glaube nur Anwohner durchfahren dürfen, wo auch viel Fußgänger und viel Fahrradfahrer unterwegs sind. Und dadurch, dass wir da mal vor ein paar Jahren gewohnt haben, nehme ich mir auch heute noch raus, da heute noch durchzufahren und abzukürzen. Und das ist so eine Strecke, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, wenn ich da durchfahre, gibt es mindestens ein Rentnerpärchen oder eine Familie mit Kindern, die ausrasten und schimpfen und gestikulieren und sich mitten in den Weg reinstellen. Und ich habe auch irgendwann angefangen.
Als was läuft das offiziell? Ist das darf man da nicht durchfahren? Einbahnstraße oder?
Nee, das ist anwohnerfrei. Also prinzipiell dürfen da schon Autos fahren. Okay. Und die können ja nicht wissen, ob ich Anwohner bin. Also erstmal ragen sie ohne.
Also fährst du aber mit 40 durch statt mit.
Nee, das ist schon Kiesweg. Ich fahre da wirklich langsam, weil sonst auch Staub. Also eigentlich gibt's nichts zu bemängeln. Ist
keine befestigte Straße.
Genau. Was mir eh schon auffällt, Familien mit Kids haben bei jedem Schrittgeschwindigkeit fahrenden Auto das Gefühl, der kommt mit 50 auf ihr Kind zugefahren und nimmt's gleich mit. Verstehe ich auch in gewisser Weise, dass irgendwie nochmal, ja, dass man da besonders empfindlich ist. Aber was ich mir einfach angewöhnt habe, wenn ich diese Straße entlang fahre und Leute aus der Ferne schon schimpfen sehe und mir irgendwie wild entgegengestikulieren, dann halte ich direkt neben diesen Leuten an, mach's Fenster runter und frag ganz ruhig und sachlich, was ihr Problem ist. Und es ist so krass, wie die Leute dann aus dieser aggressiven Haltung, wenn das Fenster runtergeht, plötzlich schon ganz angespannt sind und denken, oh Gott, was kommt jetzt? Hat mein Fuchteln jetzt irgendwie Konsequenzen? Gibt es jetzt Stress? Und dieses ruhige Fragen hat immer, also wirklich in 90% der Fälle zur Folge, dass das Gegenüber irgendwie sagt, sie dürfen hier nicht fahren. Und wirklich in sich zusammenfällt.
Sagst du, ich wohne da hinten.
Genau.
Okay, dann fahr weiter.
Und es ist so verrückt, als würde dieses, wie du es gesagt hast, dieser Schutzraum
fällt weg. Zusammen. Die Scheibe ist weg. Und vor allem, natürlich, sie fühlen sich getriggert und bedroht, aber es kommt auf einmal eine Konsequenz auf sie zu. Na, es ist ja auch eine Möglichkeit, das ist das Gleiche im Auto. Also diese Traffic Rage steht ja auch, also sobald du nicht aussteigst, aber das ist ja meistens der letzte Punkt. Es ist ja eine Möglichkeit, Dampf abzulassen ohne Konsequenzen. Und wenn die Konsequenz auf einmal kommt, sagt, oh Scheiße, wie reagiert denn der jetzt nicht, dass der mir eine draufhaut, dann passiert auf einmal was mit dir. Ne? Ja. Es ist aber so, auch wenn, das ist ein gutes Beispiel, wenn bei uns in der Spielstraße einer zu schnell fährt, ne? Also ich meine, diese 7 km/h sind übertrieben, das wäre Schrittgeschwindigkeit, lass es 15 sein, mit denen ich fahre, das ist auch verdammt langsam, wenn du mal 15 fährst. Aber manche fahren 30 oder 40. Und warum reagieren da Eltern so? Na klar, es triggert sie voll, es bedroht sie und es bedroht das, was ihnen am wichtigsten, die Kinder. Und es ist ein riesen Disrespekt. Du nimmst in Kauf, dass unser Wichtigstes, unsere Kinder verletzt werden, nur weil du hier durchheizen musst. Also weißt du, was ich meine? Du spielst sich ja alles ab. Mhm. Und ich meine, das ist immer der Grund, warum du dich getriggert fühlst. Ne? Irgendwas ist unterbewusst da, wo du dich vielleicht bedroht fühlst oder was dich vielleicht was dir gefällt oder was irgendwas in dir anspricht. Ich finde es nur ganz interessant, je länger ich Insta mache und je mehr man das macht und ein bisschen Follower aufbaut, merkst du ja, das ist ein komplettes Trigger-Game. Und du, ich habe mich schon seit Jahren ja ein bisschen beschäftigt mit so Social Dynamics. Mhm. Und je nachdem, was du postest, du weißt ja schon, von wem ungefähr welche Reaktionen kommen. Und anscheinend triggert es ja immer irgendjemand. Also irgendwas kommt ja immer zurück. Und es ist schon interessant, was da so kommt. Ne? Und das hat immer eine Kette nach sich. Das ist ganz interessant.
Hast du nicht letztens auch sogar gesagt, dass du irgendwas gepostet hast und dir irgendeiner aus dem Nichts irgendwie gesagt hat, du lügst oder gesagt hat, du hast keine Ahnung oder irgendwie?
Nee, genau, man darf ja immer diskutieren, das ist ja völlig okay. Es ist nur interessant, wie das gesagt wird. Derjenige hat es auch gar nicht böse gemeint, das ist seine Art, aber das hat wieder mich sehr getriggert, weil ich sage, man kann ja diskutieren oder anderer Meinung sein. Ich sage, du kannst auch Evidenz anders interpretieren und ich sage immer, ich bin ein Freund davon, Straßenwissen, Bücherwissen musst du zusammenführen und dann hat derjenige gemerkt, okay, das triggert ihn das nicht bis jetzt, vielleicht versuche ich es mal anders und dann hat er gesagt, ja, aber was mich eigentlich stört, ist, dass du regelmäßig Sachen postest, die faktisch einfach falsch sind. Und das hat natürlich voll getriggert. Ich habe dann hinterher eine Viertelstunde hinterher schon gedacht, bleib doch mal locker. Aber das triggert voll, weil es geht gegen meine Werte. Weißt
dass du ein Lügner bist.
Ja, oder dass du einfach dir keine Gedanken machst, was du da raushaust und da kein Wissen drunter liegt. Und das triggert halt meine Werte, weil ich ja extrem so bin. Ich sage ja immer, auch in Diskussionen, ich will ja, dass du ein bisschen was mitbringst. Das ist mir halt wichtig, das ist gar nicht böse gemeint, weil nicht weil heutzutage ist es gerade so, dass man sagt, ja, aber jeder darf gleich viel mitreden und jede Meinung zählt gleich viel und wir arbeiten das so gemeinsam. Ja, aber nein, es ist so, das hat auch mit diesem Stoischen zu tun. Wenn ich die Jahre und die Stunden investiert habe und ich mir das Wissen aufgebaut habe und die Kompetenz, dann habe ich mehr zu sagen als du, der diese Stunden nicht investiert hat, ganz einfach. Und weißt du, ich merke schon.
Ich wollte unseren neuen Soundeffekt einmal
einspielen. Apropos, das soll nicht zu trocken werden. Gute Stelle, um mich zu stoppen. Führ mal bitte die neuen Effekte vor und in welchen Situationen man sie spielen könnte.
Ja, eine war ja gerade ganz eindrucksvoll. In welcher Situation spielt man diesen Soundeffekt? Was denkst du?
Wenn es zu viel wird und ich in Redeschwall komme?
Genau, und der Einzige, der darüber bestimmt, ob es zu viel ist, bin ich. Von daher
finde ich gut. Zeig mal die anderen bitte.
Ja, zum Thema Lügen. Also
ja, ja.
An diesem Tisch wird nicht gelogen.
Das ist eine unserer goldenen Regeln hier im Podcast. Okay.
Sehr gut, sehr gut. Was gibt's noch?
Oh, es gibt gar nicht so viel. Also ich bin erst so ein bisschen am,
ja, ja,
am Randtasten, aber wir könnten jetzt noch irgendwie mal ein ganz ernstes Thema ansprechen und versuchen irgendwie was zu beleuchten, was sonst noch keiner beleuchtet hat.
Damals.
Damals.
Als du aus dem Jugendheim mehrfach rausgeflogen bist, weil du geklaut hast.
Ja, genau. Ja, okay.
Ja, aber cool, cool, okay. Das kann man ja mit der Zeit noch ausbauen.
Es
aber
wächst
fand ich
gut, wächst,
dass du es ja gerade schon eingebaut hast. Also das passiert dann, es triggert uns was. Und ich finde es nur interessant, und das merke ich immer, dass dein Ego so aktiv, ja, war. Wenn du wieder runterkühlst und mein Blutdruck ist runtergekommen, denkst du dir, was zum Teufel, war doch überhaupt nicht so schlimm. Aber du hast dich ja voll bedroht gefühlt. Und das hat mich so getriggert, weil es ja meine innersten Werte bedroht. Ja. Dass du sagst, pass auf, ich habe mir die Kompetenz erarbeitet, mir ist wichtig, Wissenstransfer, ich gebe es nach draußen. Und dann sagt man, ja, du bist eigentlich ein Idiot, du postest nur, ja, Dreck und es hat keinen Mehrwert. Und das triggert natürlich. Ne? Das
glaube ich. Ich bin da auch echt, also ich habe so zwei Seiten. Also ich würde sagen, auf Arbeit hier im Büro bin ich sehr ego-befreit. Da zählt für mich schon
ein bisschen
das beste Ergebnis, ja, und jeder darf seinen Input bringen und am Ende gewinnt die gute Idee.
Und Team steht über dem Einzelnen, ganz
voll
wichtig.
Ja. Ich habe auch überhaupt keinen Stress, jemand anderen irgendwie ins Spotlight zu stellen und irgendwie Lob weiterzugeben oder so. Aber privat kann ich da echt ein Arschloch sein. Es gibt eine Situation, die ist so ein bisschen sinnbildlich dafür. Wir haben in diesem Haus gewohnt, was am Ende dieser Straße, von der ich gerade erzählt habe, steht. Und das war zu der Zeit, als ich zu Carmen gezogen bin. Also Carmen hat da vor mir schon gewohnt, ganz schöne Wohnung. Und irgendwann gab es dann mich und ich bin dann zu ihr gezogen. Und ich bin ein sehr lauter Typ und das Haus ist sehr hellhörig. Und ich kam immer recht spät aus dem Büro und irgendwann haben die Nachbarn unten mal die Carmen angesprochen mit der Bitte, dass ich doch die Türe nicht so laut zuknall beim Reinlaufen um 20 Uhr. Weil sie stehen immer vor Schreck im Wohnzimmer und ja, erschrecken sich. Und jeder normale Mensch würde wahrscheinlich sagen, oh, ja, tut mir leid, passiert nicht mehr. Was passiert in meinem Kopf? Von denen lasse ich mir gar nichts sagen. Ich komme extra eine halbe Stunde später und knall noch lauter zu.
Klar.
Das ist echt was bei mir, da bin ich getriggert. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, jemand bevormundet mich oder jemand, ja, macht mir irgendwie eine Ansage.
Ja, ich weiß, was dir nicht passt und das stimmt ja auch, weil es ja völlig unnötig ist. Weil es ja wirklich völlig unnötig ist. Die haben nichts zu tun und dann versucht man da irgendwie wegen so einem kleinen Miststreit anzufangen. Ne? So entstehen ja auch so Nachbarschaftsstreits.
Wie lang knallt, ja, die Tür? Die geht einmal zu,
ja,
und
ja,
dann hört man es halt. Ja, ja. Und egal wie leise.
Ich würde, muss man sich immer ein bisschen am Riemen reißen. Da passe ich auch total drauf auf. Ich würde nichts sagen. Wenn unter uns die Leute wohnen, mit denen man auskommen muss, dann, ich sag's zu meiner Frau, aber ich würde zu denen nichts sagen, weil du musst noch eine Weile aufeinander hocken. Deswegen, da ist ein gewisses Niveau, eine gewisse Selbstkontrolle erforderlich, weil so entstehen Nachbarschaftsstreit, das ist nicht gut. Und es artet ja aus, weil du beißt ja immer, den kriege ich nicht los. Und dann ist eine gewisse Frustration dabei. Deswegen freundlich Hallo sagen, kurz reden und ich sage, du mein Gott, jetzt ist der Junior von dem wieder um 11 gegangen, kann der die Tür auch einmal normal zumachen, weil unsere Kinder schlafen, weißt du? Aber
ja, der große Knackpunkt ist halt gewesen, und da war ich noch zu frisch sozusagen mit Carmen zusammen, um das reflektieren zu können. Ich habe da Spaß dran. Mir macht es dann extrem Spaß, das auszufechten und irgendwann um 1 nachts dann noch die Tür zuzuknallen oder irgendwie mir den Wecker zu stellen, auf 3 Uhr kurz runterzugehen, Türe zu knallen, wieder schlafen. Richtig. Und die Carmen ist halt jemand, die leidet unter sowas. Die hat da gar keinen Bock drauf, die hat gar keinen Bock auf Stress. Und das ist ja so ein bisschen das, da muss man dann, wie du sagst, sein Ego auch mal runterschlucken, weil es zieht ja jemand anderen, den man gern hat in der Leidenschaft.
Und wenn du weißt, es muss auch, wenn grundsätzlich der Respekt da ist, die Leute haben auch noch nie zu mir was gesagt, vielleicht bin ich auch unangenehm, dann sage ich mir, also, was sollst du jetzt mit einem Streit anfangen? Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie schwierig das ist, dass man Kritik auch annehmen kann, man muss ja auch äußern können. Ja, das ist eines der schwierigsten Dinge, dass man es nicht gegen sich persönlich nimmt, weil ein Teil davon hat ja immer mit dir persönlich zu tun. Ist ja nur die Frage, wie arg ist die Verhaltensweise, die kritisiert wird, mit deiner Persönlichkeit verstrickt? Kannst du es ablegen oder nicht? Aber wenn es um offene Kritik geht, was wären da so deine Punkte, wo du sagst, es ist wichtig und richtig, dass man es ja auch annehmen kann? Und was wären so No-Gos?
Ich glaube, wichtig, damit ich Kritik annehmen kann, ist schon, mir auch sozusagen die Freiheit zu nehmen, zu entscheiden, von wem ich Kritik annehme. Also das ist, finde ich, auch ein richtig großer Punkt, dass man einfach jetzt jetzt gerade auf Social Media zum Beispiel ja wirklich oft Kritik ausgesetzt ist von irgendwelchen Leuten, wo man sich denkt, der hat überhaupt keine Ahnung, das überhaupt nichts zu melden. Warum sollte ich mir jetzt deinen Ratschlag oder deinen blöden Kommentar überhaupt zu Herzen nehmen? Das heißt, da irgendwie schon so ein bisschen zu gucken, ist das jemand, der weiß, wovon er spricht, der vielleicht auch in dem Punkt, in dem er dich kritisiert, schon Erfahrungen gemacht hat.
Ja.
Jemand, der vielleicht auch mehr Know-how in einem bestimmten Bereich hat, dass er sich das auch sozusagen, nicht, dass er sich das rausnehmen darf, ich finde, jeder darf Kritik äußern,
ja,
aber dass er für dich einen Wert hat. Also wenn jetzt irgendein Junior-Pumper im Gym zu dir kommt und sagt, die Ausführung ist falsch, dann darf er das sagen, dann kannst du sagen, ja, ja. Aber wenn jetzt Ronnie Coleman im Studio zu dir hinläuft und sagt, hey man, you're doing it wrong, dann kommst du wahrscheinlich auch ins Grübeln und denkst dir, ah shit, okay, wenn der das sagt, frage ich doch mal nach, was mache ich falsch? Also so ein bisschen die große Frage ist für mich auf jeden Fall, wer kommt's? Kritisiert, von wem kommt's?
Ist es respektvoll geäußert, ja?
Ja.
Und weißt du, respektiert er meine persönlichen Grenzen? Weil du musst auch nicht alles annehmen, weißt
genau.
du, so eine Art und Weise.
Ja.
Schwierig. Genau, was würdest du sagen, wenn praktisch, weil Erfolg gibt ja recht, beispielsweise mich kritisiert einer für irgendwas, was mit Coaching zu tun hat und ich sage ihm, ja pass auf, guck mal, wie schnell ich das jetzt aufgebaut habe, dann sagt er, ja, aber nur weil dir viele Leute vertrauen, musst du doch nicht recht haben. Da hat er ja fast wieder recht. Aber, weißt du, was ich meine? Ist schwierig, gell?
Da gibt es ja dieses Zitat, ich krieg's nicht hundertprozentig zusammen, der Dumme wird dich für dein Feedback kritisieren oder beleidigen und der Schlaue wird sich für dein Feedback bei dir bedanken.
Genau.
Ist es nicht eins zu eins, aber... Ja,
weil es ist ein Geschenk. Das hat,
genau.
Das hat mir früher, als wir immer noch so Vertriebsschulungen hatten, war immer ganz wichtig. Rechtfertige dich nicht, sondern sag nur Danke. Und das stimmt natürlich, das ist was sehr Wahres. Weil wir kommen ja gleich in diese Rechtfertigungsnot und es spielt wieder aus dem Thema, wir wollen ja nicht aus der Gruppe verstoßen, wenn sie sagen, aber ich hab's doch ganz gut gemacht. Nee. Das war gesagt und es war gemacht, was du getan hast. Und derjenige sagt, pass auf, so und so ordne ich das für mich ein, deswegen fand ich es nicht in Ordnung. Aber das muss positiv formuliert sein. Das wäre eine der Dinge, die mir wichtig sind. Du musst immer gleich abholen und sagen, pass auf, du bist trotzdem noch willkommen in der Gruppe und geschätzt, aber vielleicht wäre es besser, du würdest das nächste Mal so und so machen. Das ist was ganz anderes.
Ich glaube, genau, das ist richtig. Und was für mich, wo ich jetzt gerade drüber nachdenke, auch, glaube ich, ganz wichtig ist, wenn es um Kritik geht, ist, keine Erwartungshaltung zu haben an denjenigen, den du kritisierst. Weil was ich gemerkt habe, ist, wenn ich jemandem irgendwie was sage, jemandem einen vor den Latz knall und irgendwie ja denke, das sage ich dem jetzt mal und erwarte, dass da vielleicht sofort eine Reaktion kommt oder vielleicht sogar in Erwartung bin, dass er angepisst reagiert, dann funktioniert das nicht. Aber wenn ich sozusagen einfach aus einer ehrlichen Intention heraus jemandem Feedback gebe und dem auch Zeit gebe, das zu verarbeiten, dann muss nicht sofort ein Feedback kommen, sondern in den meisten Fällen wirkt das einfach auch nach. Also, ja, die meisten sind ja nicht in der Lage, sozusagen Feedback sofort dankend irgendwie anzunehmen, sondern gib's ihnen, meins ehrlich, hab eine gute Intention und vielleicht dauert es 3 Tage, bis derjenige sich das dann auch mal irgendwie...
Ich kann mich nur zurückversetzen in meine Vergangenheit, als ich noch ganz normal so in einem Corporate Life, nennt man das heute, oder ganz normal in einer Firmenstruktur integriert war. Weil heutzutage, das ist ja das Nächste, ne? Wenn ich jetzt allein für mich bin, das feiere ich ja, mir kann keiner was sagen, musst aber auch aufpassen, dass du dich immer noch in den normalen Bandbreiten praktisch bewegst. Ne? Aber früher war es schon so, und das hat auch mein Vater ein bisschen mitgeprägt, dass ich jemand war, der gesagt hat, pass auf, wenn einer sich scheiße verhält und die anderen sagen, pass auf, offene Konfrontation, die scheue ich. Ich verhalte mich hintenrum. Also ich, das ist ja passiv-aggressiv. Ich sage nichts zu ihm, aber ich rede eigentlich hintenrum negativ über ihn, grenze ihn so ein bisschen aus, nehme ihn nicht zum Kaffee mit. Dann war ich jemand, der gesagt hat, pass auf, das ist nicht ganz korrekt. Geh mal rein zu ihm und versuch freundlich, also positiv zu sagen, pass auf, das letzte Mal, ich weiß, du hast es nicht böse gemeint, kam ein bisschen falsch rüber und vielleicht könntest du schauen, dass es nicht mehr so an Ecken drüber kommt oder irgendwie sowas. Ne? Also dann kann man denjenigen so ein bisschen abholen, weil ausgrenzen ist keine Lösung. Und ich glaube, das muss man sich ganz, ganz wichtig bewahren, dass du trotzdem jedem auf Augenhöhe begegnest und ihm so eine Chance gibst. Ist immer so, die Kritik kann ja ausgrenzend sein, das triggert dann diese Urangst in ihm und die kann abholend sein. Ich sage, pass auf, du bist wichtig, du gehörst dazu, aber in unserer Gruppe gibt es gewisse Regeln und da müssen wir uns alle dran halten, dass das Gesamte funktioniert, bla bla blub blub, du weißt, was ich sage.
Das ist auch, was ich gerade gesagt habe, dass einfach eine ehrliche Intention dahinter ist. Ich glaube, wenn du Kritik gibst und sie ehrlich und gut mit einer guten Intention meinst,
ja,
dann kann sie auch gar nicht falsch ankommen. Was halt auf Social Media zum Beispiel so ein Thema ist und wo ich mich auch selber ertappe, ist, dass das sozusagen oft so eine Art Provokation oder Frotzelei getarnt wird als Kritik.
Ja.
Jemand postet irgendwas, du erkennst irgendwie einen Fehler oder irgendwas, machst einen schnippischen Kommentar und wenn derjenige dann blöd reagiert, tust du, als hättest du ja nur gut gemeint Kritik geäußert. Mhm. Und das kenne ich tatsächlich von mir selber, bin ich auch nicht stolz drauf.
Ja.
Aber kenne ich auch ganz viel sozusagen als Empfänger dessen.
Ja. Du wolltest ja, das kann ja per WhatsApp genauso passieren oder in einer Gruppe. Ja. Du wolltest ja Trigger, das hat Spaß gemacht und hat es auch noch seine Wirkung gehabt. Der andere wird vielleicht sagen, hey, bleib doch locker, das war doch gar nichts. Ne?
Ja,
musst ja immer, du bist ein schmaler Grat. Du darfst ja auch Feedback geben und es ist eine freie Meinungsäußerung. Du darfst aber nicht beleidigend oder herabwürdigend sein. Beispiel, ich gehe auf eine Bodybuilding-Seite oder du kommst auf meine Seite, ein Coaching-Profil oder was auch immer. Und schreibst was Negatives, sag, ja, das gefällt dir nicht oder das ist viel zu extrem, das ist okay, du darfst es äußern, aber du brauchst nicht schreiben, scheiß Mutant zum Beispiel, ne? Weil das praktisch eine Beleidigung und herabwürdigend ist, weil auch, das hat man, gibt es ja mehrere Gerichtsurteile, freie Meinungsäußerung heißt nicht, dass du diejenigen beleidigen darfst. Du kannst zu einer Politikerin sagen, deine Politik gefällt mir nicht, aber du brauchst nicht sagen, du verrückte F.O. Punkt, 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 ne? Also gab es jetzt gerade was bei der Renate Künast, die hat gewonnen vor Gericht, vom Bundesgerichtshof sogar, weil die hat einen Shitstorm ausgelöst und dann haben die gesagt, also erste Instanz war das freie Meinungsäußerung und jetzt haben sie ihr Recht gegeben und gesagt, nein, du darfst ja sie kritisieren, aber diese Sachen, die da geschrieben wurden, sind natürlich ganz klar herabwürdigend gegen ihre Person und das hat nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun. Und das ist ja immer so, weil Leute, online ist es noch viel verstärkt in unserer heutigen Welt, weil du kannst ohne Konsequenz, es ist so ein bisschen die Scheibe, es ist so ein bisschen die Scheibe im Auto, die dich schützt und wenn du dem auf offener Straße gegenüberstehen würdest, würdest du dich nicht trauen, weil es ist praktisch ohne Konsequenz. Ja. Und wenn du auf die Profile von solchen Hatern gehst, dann siehst du oft, oh Gott, so ganz normale Hausfrau, vielleicht unzufrieden mit dem eigenen Leben und die wollte einfach Dampf ablassen. Und wenn du sie konfrontierst, würde es sich auch schnell auflösen.
Sag's den Leuten ins Gesicht, geh ins Gym von jemandem, der sozusagen mitten in der Wettkampfvorbereitung steckt und sag zur Begrüßung, dass er Hähnchenschenkel und schmale Beinchen hat.
Dass er dünn geworden ist.
Dass er dünn geworden ist.
Oder skinny?
2 weeks out.
Ja gut, das war übertrieben, Stefan.
Oder in, wie sagt man? 2 Wochen vor Wettkampf.
Out, ja. Ja, da war ich krass im
Modus. Da konntest du meine Kritik auch nicht annehmen, obwohl sie ernst gemeint und konstruktiv war.
Da war ich schon lange im Überlebensmodus. Da konnte ja alles triggern.
Das weiß ich nicht. Du sahst echt aus wie ein Toter.
Pass auf.
Und ich kam rein und sage, hey Nico, du hast ganz dünne Beinchen bekommen.
Die Sachlichkeit fehlt, ja. Also das mag ja stimmen, aber man nimmt es natürlich eher von ihm an, wenn jetzt jemand außerhalb der Fitnessszene das sagt, kommt rein, kommt gerade vom McDonald's, wie du gerade, und sagt, weißt, und wenn jetzt einer, der auch Bodybuilding sagt, kommt und sagt, oh, boah, bist aber ganz schön flach, kann es sein, dass dein Coach das ein bisschen übertreibt mit der Diät, weißt du, was ich meine? Aber es war natürlich sehr hingerotzt, auch ein bisschen triggernd.
Ich glaube, ich habe sogar das Wort Storchbeinchen benutzt. Ich weiß es nicht mehr genau, aber es kam auf jeden Fall nicht gut an bei dir.
Ja, okay. Okay, lass uns mal da stehen. Im Mittelalter stehe ich auch drüber, natürlich.
Ja, aber das ist auch dann, ich weiß noch, du hattest einen richtigen Trauma-Moment. Stefan, halt einfach dein Maul. Hör auf, die Körper von anderen zu beurteilen. Das steht dir einfach nicht zu.
Das ist so in der Richtung? Okay,
ja. Kurz angebunden, ne?
Ja, aber das hat sich dann ja wieder geklärt. Das war sagt man auch in der Situation nicht. Da hat so auch ein bisschen das Fingerspitzengefühl.
Ich wollte dich einfach pushen, ich wollte dich motivieren. Ja, ich wusste, in 2 Wochen steht er auf der Bühne.
Aber was soll ich da noch rausholen, Junge?
Ich wusste, die Beinchen auf der Bühne sind auch nicht dein Anspruch und wollte einfach nochmal das letzte Prozent rauskitzeln.
Okay, lass mal's. Ja. Genau, das war also dieses fehlende Einfühlungsvermögen, ne? Wie wenn du wenn man gesammelte Runde da ist, ist immer wieder schön und du sagst zu deinem Kumpel, also mal, kiffst du eigentlich immer noch oder hast du das jetzt aufgehört? Oder ganz locker zum Bodybuilder sagst, aber Steroide nimmst du noch, gell?
Habe ich das mal zu dir gesagt in so einer Runde?
Was Ähnliches ist ja nicht schlimm, ist ja überhaupt nicht schlimm, ist ja offen. Aber ist ja lustig, aber du kennst es, dass du ein paar Mal schon damit angeeckt bist, auch bei Carmen oder in anderen Treffen.
Kann ich mich jetzt nicht erinnern.
Boah, das darfst du nicht leugnen.
An diesem Tisch wird nicht gelogen.
Ich kann mich nicht
jetzt erinnern. Jetzt komm, Carmen hat es auch schon oft gesagt, Stefan, das kannst du doch nicht sagen.
Ich muss bei Carmen auch mein Ego zurückstecken, was das angeht, weil wir auch so einen kleinen Code vereinbart haben, dass sie mir sozusagen subtil in kleineren Grüppchen Signale gibt, wenn ich mal übers Ziel hinausschieße.
So gegen den Fuß unten oder sowas, ne? Ja, ne, ich kann mich nur an die eine oder andere Geschichte erinnern. Das ist aber nicht schlimm.
Ja, gegen den Fuß ist auch schon mal schief gelaufen, weil sie mich schon mal gegen den Fuß getreten hat und ich sie dann ganz genervt gefragt habe, was sie denn will. Und dann ist natürlich nicht mehr so subtil, aber.
Das ist nicht schlimm. Man lernt ja den anderen kennen und dann auch schätzen für seine Art, aber das ist mir eine der ersten Sachen, die mir aufgefallen hat, als dass wir uns frisch kannten, dass du da sehr unverblümt raushaust und erstmal guckst, wie reagiert der andere so. Genau, aber ist ja alles okay.
Muss ja, manche würden es auch offen und ehrlich nennen.
Ja, ja, genau.
Das ist ja auch das, was diesen Podcast irgendwie so ein bisschen am Leben hält. Meine ehrlich, authentische Art.
Genau, nicht mein oberlehrerhaftes Vortrag halten, ist schon klar. absolut.
Nico, mit dem Bogen. Wie fandest du denn die heutige Folge?
Es sind wir schon wieder so weit.
Außer du hast noch einen großen Beitrag zu leisten.
Zeitlich, wo sind wir da?
Dreiviertelstunde. Gut, okay. Drüber.
Dann genau, eine Stunde muss einigermaßen befüllt sein, ist kein Mast. Was man ein bisschen merkt, wir brauchen wahrscheinlich, um wieder reinzukommen, aber ich würde mir einbilden, es waren ein paar gute und lustige Momente dabei. Die neuen Effekte können noch erweitert werden. Wieso guckst du schon so müde?
Nicht, ich finde es immer süß, wie du ein Fazit ziehst und sozusagen den Leuten jetzt schon diktierst, wie sie den Podcast zu finden haben.
Gottes Willen, das war nur meine Interpretation der ersten Dreiviertelstunde. Meine Kollegen haben früher zu mir gesagt, du findest auch an allem was Gutes. Ja. Aber so musst du ein bisschen sein, Glas halb voll.
Ich fand es auch gut. Also ich fand es auch wieder sehr angenehm. Ich freue mich drauf, dass wir jetzt wieder ein bisschen öfter uns treffen. Ja. Wir gehen jetzt gleich noch was essen. Das ist schon mal ein schönes...
Du, und lass das zur Gewohnheit werden, dass man so ein bisschen einen Leitfaden zusammenschreibt, dass ein bisschen ein roter Faden dabei ist. Und dann sind vielleicht diese Effekte gar nicht so schlecht, dass man ab und zu das stoppen kann, wenn es dir zu blöd wird. Und den darfst ja wirklich nur du bedienen. Und du sagst, oh, das kommt hier. Aber ich glaube, aber... Ja, zum Beispiel. Aber die Monologe haben sich ja in Grenzen gehalten, oder? Es war ja ein flüssiges Gespräch mit guten Redeanteilen für alle. Hätte ich jetzt...
Ja, war der Hammer. Aber das ist jetzt die erste Comeback-Folge. Ich bin mir sicher, wir kriegen es noch besser hin.
Ja.
Und zwar beim nächsten Mal.
Willst du jetzt beenden?
Ja, willst du jetzt noch was erzählen? Was liegt dir noch auf dem Herzen? Willst du jetzt noch mehr Resümee ziehen?
Passt, ja. Mach nochmal.
Was?
Also dann sag ich praktisch den letzten Punkt noch. Muscle and Brain.
Bis zum nächsten Mal bei Muscle and
Brain.
Du willst mehr über die beiden erfahren? Dann folge ihnen auf Instagram.